Klartext, der Aschur-Talk mit Nicoletta Cimino.
Willkommen zum Klartext, dem Aschur-Talk auf Radiokanal 3, aschur.ch und als Podcast. Wir sind zurück aus der Sommerpause in neuer Frische. Jede Woche rede ich mit einem Gast, der etwas zu sagen hat. Heute ein Mann, der selber ganz, ganz viele Jahre für das Haus hier tätig war. Der ehemalige Chefredakteur vom Bieler Tagblatt, Martin Bühler. Willkommen, Martin Bühler.
Merci für die Einladung.
Meine erste Frage, Martin Bühler, und die stelle ich auch meinen Gästen. Wo findet ihr, müsste man mehr Klartext reden?
Wenn ich das wüsste. spontan sagen die meisten Leute Klartext immer und überall. Ich sehe es etwas differenzierter. In gewissen Situationen kann man jemanden verletzen, wenn man Klartext redet. Also wenn ich ihm sage, du bist dick, du musst 40 Kilo abnehmen, dann ist das Klartext, aber das verletzt ihn. Auf der anderen Seite, wenn ich Klartext rede, muss ich sicher sein, dass die Fakten stimmen und dass meine Argumentation verhält. Also es ist nicht so einfach, aber jetzt haben wir 50 Minuten Klartext.
Sehr gut, da freue ich mich drauf. Ich werde mich schnell vorstellen. Ihr seid am 21. Juni 1947 zu Luzern auf die Welt gekommen. Euer Vater war Pfarrer, die Mutter Krankenschwester. Ihr seid aufgewachsen mit zwei Geschwistern. Ihr habt das Gymi zu Bern gemacht, dann das Handelsdiplom, dann seid ihr Journalist geworden. Unter anderem bei der STA und auch bei der Berner Zeitung. Von 1983 bis 1991 seid ihr Chefredakteur vom Bieler Tagblatt. Nachher seid ihr gewechselt zur Eidgenossenschaft. Ihr seid von 1992 bis 2011 beim VBS, früher beim EMD, beim Eidgenössischen Militärdepartement, heute VBS Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport. Ihr seid Mediensprecher und Redenschreiber, unter anderem von vier Bundesräten, Villiger, Ogi, Schmid und Maurer. Ihr seid Oberst im Militär. Drei erwachsene Kinder habt ihr, drei Enkelkinder, die leben in Biel und ihr seid begeisterte Pilger. Habe ich etwas Wichtiges vergessen?
Und Töfffahrer.
Töfffahrer?
Und Aarenschwimmer.
Oh, also, aber Töfffahrer, was habt ihr für einen Töff? Habt ihr einen Töff?
Ich habe einen schweren Töff, aber lautlos und abgasfreien elektrischen.
Ist das gleiche wie eine Harley Davidson, wenn man auf dem fährt? Das vom Gefühl her.
Ja, es ist viel schneller einfach. Es ist wie ein Tesla auf zwei Rädern und okay. Alle Töfffahrer sagen einfach, das tönt ja nicht, aber das ist Zukunft.
Wie schnell fährt ihr denn?
Ja, dann machst du 200, in 3 Sekunden ist er auf 100. Also in der Regel bin ich immer zu schnell. Ich bin wahrscheinlich der schnellste Grossvater im Seeland. Ich habe auch schon den Fahrausweis weg und so. Aber letzte Saison hatte ich einen einzigen Radarbus. Ein Kilometer zu schnell, das hat 40 Franken gekostet.
Ja, das ist noch teuer, hä?
Ja.
Mhm. Und Aare schwimmen, wo denn?
Immer zu Bern im Marzili, und zwar seit 3 Jahren auch im Winter, weil das ist... Ja, wenn die Aare 5 Grad ist, ist das noch knackig. Aber jetzt natürlich auch im Sommer. Die Aare ist einfach irgendwie mein Lebensfluss.
Und dann laufen der Hingere bis zu dem, wie sagt man dem dort hingere, wo man einsteigen kann?
Die meinen jetzt Schönholzstägli. Nein, so im Sommer schon. Ja. Da kommt man von Schönholzstägli rein. Im Winter gehen wir nicht so weit rauf. Da vielleicht ist man 400-500 Meter im Wasser.
Ja, jetzt ist ja so, im Sommer gehört man die Kieselsteine, die machen so eine schöne Melodie in der Aare, wenn man schwimmt. Gehört man die eigentlich auch im Winter?
Nein, im Winter hat es zu wenig Wasser.
Mhm. Ihr seid zu einer Hochzeit vom Journalismus, seid ihr, oder von der Blüterzeit von der Presse, seid ihr Chefredakteur gewesen. Da sind eben die Inserate nur so zugeflogen. Man hat fast nicht gewusst, wo man sie noch verräumen soll im Blatt, weil so viele Leute im Blatt wollten inserieren. Sehr viele Abonnenten. Aber jetzt die erste Frage zum Ursprung von diesem Beruf. Warum seid ihr überhaupt Journalist geworden?
Ich habe schon als Jugendlicher und nachher im Gymer ich freue mich an der Sprache und gut können schreiben. Wenn es um die Aufsätze gegangen ist, hatte ich meistens einen Sechser und habe überhaupt keine Beziehung, noch heute nicht zu Zahlen. Mhm. Und zu Physik, Chemie, das also, ich war sehr einseitig talentiert gewesen. Und was darum gegangen ist, einen Beruf zu finden, habe ich auch mit den Eltern zusammen, habe ich ein Volontariat bei der STA, bei der Pestagentur machen können. Und dann hat es mich reingenommen und Im Prinzip konnte ich mein Hobby können zum Beruf machen.
Mm-hmm, das sind die besten Voraussetzungen. Was hat mich am meisten Freude gemacht als Journalist?
Die Leute zu ärgern. Nein, ich habe immer probiert, auch zu provozieren. Und staune noch heute, wie man mit dem Wort eigentlich die Leute zum Lachen bringen oder zum Grennen oder zum Fluchen oder sogar eben zum Abbestellen vom Abonnement.
Ja, das gibt es auch immer wieder. Ja. Und dann seid ihr Chefredakteur geworden. Was hat euch am meisten Freude gemacht, am Chefredakteur sein?
Ja, das ist fast ein Geschichte für sich. Meine Frau hat immer einen Mann wollen, der keine Karriere macht. Und ich hatte eigentlich nie das Gefühl, ich habe Karriere gemacht. Weil das ist eigentlich verbunden mit Ehrgeiz und mit Planung und mit Ego. Ich bin immer so reingerutscht. Und irgendwann, als ich als junger Journalist, habe ich einfach gerne geschrieben. Freude gehabt an Interview, Reportagen. Und nie gedacht, dass ich mal Chefredakteur würde. Und da habe ich mal mit einem Freund zum Mittag gegessen. Und dann sind wir drauf gekommen, dass sie in Biel, ich bin ja Stadtberner ursprünglich, dass sie in Biel hinten noch einen Chefredakteur suchen, immer noch. Und dann habe ich gedacht, ja, das kostet mehr als 50. Dann hat ein Brief noch 50 Rappen gekostet. Und dann habe ich am Verlag Asmann einen Brief geschrieben, ob der Job, nicht eine Bewerbung, einfach einen Brief, ob der Job noch frei sei. Und so hat sich das nachher ergeben. Da bin ich mit 36 Chefredakteur geworden. Ich muss sagen, Marc Asmann hat den Mut gehabt, so einen jungen Schnaufer als Chefredakteur einzustellen. Und mir hat das wirklich spannend gedacht, mich erst mal ein Team zu führen, mit all seinen Stärken und Schwächen. 305 Mal im Jahr 18 leere Seiten jeden Tag, die man muss füllen. Einfach können kreativ sein.
Du hast gesagt, ihr seid jung gewesen, Mitte 30. Ja. Und da hat sicher Leute gehabt in diesen Redaktionsstuben, ich glaube, dann zumal noch am Neumarktplatz, ja. Das Haus, wo das Bieler Tagblatt ist drin war, Freie Strasse, wo auch sehr viel mehr Jahre auf dem Buckel hatten im Beruf als dir. Ist das nicht schwierig gewesen, dich durchzusetzen?
Nein, ich bin sehr gut aufgenommen worden. Und zwar, weil sie eben fast ein Jahr lang keinen Chefredakteur hatten. Und nachher hat es zwei, drei Leute in der Redaktion gehabt, die so ein bisschen die Rollen übernommen haben. Ja. Und dann hat es so drei, vier Lager gegeben. Also die Stimmung war nicht wahnsinnig gut gewesen. Und ich glaube, die meisten waren froh gewesen, dass einer gekommen ist, der auf Anfang an gesagt hat, wie er es gerne hätte. Auch wenn nicht alles einverstanden war. Aber wenigstens hat man eine Linie gehabt. Und der hat es vorhin gesagt, es war eine gute Zeit gewesen. Wir haben dann maximal 64 Seiten können drucken, noch beim alten Tagblatt, auf der alten Rotation. Und am Freitag, am Mittag, hat man manchmal dann ins Rente müssen sagen, wir sind voll. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir können kein Inserat mehr annehmen. Es war natürlich auch die Zeit, wo man schwarz-weiß gedruckt hat, also keine farbigen Bilder. Und es war die Zeit, wo man hat können noch aufstocken konnte, also in einer Redaktion, mit der Zeit von 35 Leuten gehabt, wie es heute eigentlich ist. Und eine Auflage von etwa 35'000. Und die hat sich heute leider halbiert.
Ja. Eben, die Medienlandschaft heute ist ganz anders als die Medienlandschaft dann zumal in den 80er und in den 90er Jahren. Die Umstände sind anders. Man hat auch viel mehr Technologien, neue Technologien. Würdet ihr heute nochmal, wenn ihr jetzt unter diesen Kriterien würdet anfangen im Journalismus, den wir jetzt haben, würdet ihr da nochmal Journalist werden?
Journalist, ja, aber nicht im Chefredakteur. Der Chefredakteur ist natürlich im Sandwich zwischen Verleger und Redaktion und Inserenten und Abonnenten. Das ist einfach so ein bisschen im Tümbler innen. Und nach 9 Jahren, 10 Jahren bin ich dann relativ müde gewesen. Aber der Beruf selber, ich sage immer, ist ja kein Beruf, das ist eine Krankheit. Das ist ein unheilbarer Journalismus. Und einfach ein Job, den ich quasi nur recherchieren und schreiben kann, das würde mir auch heute noch gefallen.
Ihr seid jemand, der sehr gerne Geschichten erzählt. Ich glaube, das muss man fast, wenn man Journalist ist. Euer Vater war Pfarrer, da muss man auch Geschichten erzählen, da muss man auch ein Publikum, sage ich jetzt mal, unterhalten oder informieren. Hat mich das beeinflusst, der Beruf von eurem Vater?
Vielleicht indirekt. Wir haben natürlich daheim, das ist ein lebiger Haushalt, so eine Pfarrersfamilie. Da hat man sehr viel überkommt man mit, was sozial läuft. Pfarrer ist dann ja Seelsorger gewesen und alles Mögliche. Nicht nur einfach am Sonntag auf der Kanzel. Und mein Vater war sehr liberal gewesen und sehr interessiert auch noch politisch. Und ich vergesse nie mehr, er ist mit 90 gestorben. Das ist jetzt 20 Jahre her. Und ist dann zwei Tage ins Spital müssen, diffus wegen einem Bauchweh und so. Hat aber am Tag darauf heim können. Und noch am Abend hat er gesagt, schalten wir das 10 von 10 ein. Mhm. Dann waren die Anschläge in London gewesen, mit etwa 50 Toten. Furchtbare Geschichte. Aber mein Vater hat sich einfach interessiert. Er hat gesagt, er will das 10 von 10 noch schauen, was dann in London gegangen ist. Und am nächsten Morgen war er tot im Bett gewesen. Also wunderschön.
Ja.
Hat das gut gemacht.
Mhm. So, dass bei der Aktualität dabei sind und eben die Politik, das war in dem Fall etwas, was in diesem Haushalt Bühler hat stattgefunden hat, schon als Kind.
Ja, mein Bruder ist ja auch in den Medien, der hat DRS3 aufgebaut und lang moderiert Radio, also Mittagssendungen und im Fernsehen hat er moderiert. Ja, und ich bin heute, muss ich sagen, News-Junkie. Ich lese am Morgen fast eine Stunde Spieltag.
Ja, also das ist noch ein spezielles Ritual, das ihr heute Morgen. Ja. Vielleicht wollt ihr das erzählen.
Ja, ich wohne in einem Hochhaus, im höchsten Haus von Biel, im 12. Stock von 20. Und laufe jeden Morgen die Stegen ab. Lift ist Gift. Laufe runter, nehme das Tagblatt führen und laufe wieder rauf, 176 Stufen. Und lese in der Regel nachher fast eine Stunde Spieltagblatt.
Ihr habt gesagt, ihr dort viel Medien konsumieren. Was tut ihr denn sonst noch konsumieren an Medien?
Also eben das Tagblatt natürlich, nachher Ajour, klicke ich mehrmals am Tag an. Mittagstagesschau, halb acht Tagesschau. Nachher am Abend spät. Ich muss einfach im Bild sein, was läuft. Und ich kann zum Glück ziemlich gut abschalten. Also ich kann um 11:30 irgendeine Sendung schauen mit schlimmen Bildern. Heute gibt es ja fast nur noch leider schlimme Bilder. Und nach einer Viertelstunde schlafe ich tief. Also das ist von dem her noch gut.
Das ist noch gesegnet, das Talent. Ihr seid nachher dann irgendwann mal auf der anderen Seite gewesen, von den Journalisten, also auf der Seite von den Mediensprechern und von den Redenschreiber. Zuerst für Korpskommandanten von der Schweizer Armee und dann für Bundesräte. Bevor wir jetzt hier noch tiefer reingehen, einfach die erste Frage, wie verändert sich der Blick auf den Journalismus, wenn man eben auf der anderen Seite steht und plötzlich mit Journalisten zu tun hat?
Er verändert sich schon, wobei ich immer das Gefühl hatte, ich sei Journalist geblieben.
Ja.
Ich habe meinen Chef, ja, den Journalisten müssen klar machen, dass man aus einem Departement heraus nicht immer alles kann erzählen oder noch nicht. Und dann vielleicht die Woche drauf orientieren. Und umgekehrt konnte ich meinen Chefen können sagen, oder müssen sagen manchmal, wie Journalismus funktioniert. Ich habe manchmal viel Enttäuschungen erlebt von meinen ehemaligen Kollegen. Wobei ich bin ja immer auch noch Kolumnist war. Also ich bin nie ganz weg von der Front. Aber mir hat manchmal schon den Eindruck gehabt, ich werde nicht sehr fair behandelt.
Okay, also dass man noch etwas gesagt und das Gegenteil gemacht hat?
Ja, subtil vielleicht. Wir haben gesagt, kurzen Auftritt im 10 vor 10, drei Sätze zu einem vielleicht komplizierten Thema. Ich bin vorher ins Büro vom Chef, dann haben wir es abgesprochen, wo wollen wir das Schwergewicht legen. Und nachher haben wir es geeinigt, 1, 2, 3. Und nachher haben sie vielleicht nur zwei Sätze gebracht. Und erst noch auseinandergerissen durch Angst. Und am nächsten Morgen habe ich natürlich den Rüffel eingefangen vom Chef und gesagt, jetzt habe ich mir doch gesagt, die drei Sätze so. Und dann musste ich sagen, sorry, ich kann nicht mit der Pistole neben diesen Leuten stehen. Mhm. Also von dem her war es ein bisschen frustrierend gewesen. Oder am Morgen in der S3 Alp, es war manchmal lustig gewesen, die Leute gesagt, ui, habe ich den gesehen, gestern die Tagesschau. Und nachher tolle Krawatten angehabt.
Ja.
Und nachher habe ich gesagt, ja, aber ist gut, was ich gesagt habe. Und dann hat er gesagt, ja, ist gut gewesen, aber Krawatte. Meine Frau hat mir gesagt, schau jetzt, was der Bühler wieder für eine schöne Krawatte hat.
Ich glaube, das ist so ein bisschen, oder, im Fernsehen. Wenn man im Fernsehen auftritt, dann sieht die Leute vor allem auch, was man anhat und vielleicht auch noch die Frisur, die man hat. Jetzt zu der Zeit, wo ihr beim Bund Mediensprecher war, hat es die schon gegeben, aber es ist nicht so eine, wie soll ich sagen, es hat nicht so viele gegeben wie heute, oder? Die Kommunikationsabteilungen, die sind sehr gewachsen in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Viele ehemalige Journalistinnen und Journalisten, die das sind. Findet ihr das, wie seht ihr die Entwicklung, dass es immer mehr Mediensprecher und Kommunikationsverantwortliche gibt beim Bund?
Ja, ich habe das Gefühl, es hat zu viel. Es hat zu viele. Aber man muss auch sehen, der Aufgabenbereich ist viel größer geworden. Es hat ich hatte 12 Augen getroffen vor ein paar Monaten. Und wir haben beide festgestellt, vor 20 Jahren war das Regieren einfacher und das Kommunizieren war einfacher. Heute mit den sozialen Medien und mit dem Lokalradio, mit dem Lokalfernsehen, und wo jeder eine Meinung hat und so kann kundtun, ist es einfach viel komplizierter geworden. Und wir erwarten heute von einem Departement, dass es einen modernen Auftritt hat. Also von dem her braucht es die Leute, aber eben, es muss sein, dass es zu viel hat.
Wir reden über die Zeit im Bundeshaus, die ihr hatte. Zuerst aber hören wir das erste Lied, das ihr habt mitgebracht, und zwar von Tom Jones, Delilah. Warum das Lied?
Der Sir Tom Jones, der heute 85 ist, der hat über 100 Millionen Tonträger verkauft, aber heute ist er ein bisschen vergessen gegangen. Ich habe eine Erinnerung an meine Unteroffizierschule vor 57 Jahren. Unglaublich. Das ist immer, wenn wir sie zurückkommen in die Kaserne, ist der Tom Jones geworfen, das Delilah. Der zweite Punkt ist, er hat eine ganz tolle Stimme.
Ja.
Und der dritte Punkt ist, das Lied zeigt, wie sich die Welt verändert hat. Der Tom Jones beschreibt, dass ihm seine Frau davon gelaufen ist. Und er sie nachher aus grosser Enttäuschung und Wut umbringt. I felt a knife in my hand and she left no more. Das wäre ja heute völlig undenkbar. Das ist, er beschreibt ein Femizid. Mhm. Das Wort, das man dann vor 40, 50 Jahren natürlich noch gar nicht kennt hat. Aber das Lied selber war ein Welthit.
Hören wir rein.
By her window, I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more.
My.
Forgive me, Delilah, I just couldn't take any more.
Willkommen zurück im Klartext heute mit Martin Bühler, langjähriger Chefredakteur vom Bieler Tagblatt und Mediensprecher für vier Bundesräte, für Kasper Villiger, Adolf Ogi, Samuel Schmid und Ueli Maurer. Martin Bühler, 1992, also nach eurer Zeit als Chefredakteur beim Bieler Tagblatt, seid ihr zum damaligen EMD, zum Eidgenössischen Militärdepartement. Warum?
Ich war nach 9 Jahren Chefredakteur ein bisschen müde gewesen, muss ich ehrlich sagen. Es ist ein aufreibender Job und ich war eigentlich offen für etwas Neues. Ich habe nicht aktiv gesucht, aber ich war einfach offen gewesen. Und nachher hat es, wenn es ein Zufall war, hat es so getroffen, dass der damalige Ausbildungschef, Gorgmann Christen, den ich ein bisschen kennt habe von Ferne, aber nicht gut, hat mir angerufen und hat gesagt, ob ich sein Pressechef, Pressesprecher werden will. Und ich hatte keine Ahnung, was das für ein Job ist, aber ich bin mal mit ihm zusammengesessen und habe gefunden, mal, dass das wäre jetzt gut, so können abzuspringen in Bio. Und bin nach den Ferien zu Marc Gassmann ins Büro und habe gesagt, los, ich künde. Er hatte natürlich gar nicht Freude gehabt, ich was not amused. Aber so bin ich nachher in das damalige EMD gekommen. Und nach 3 Jahren ist Daniel Eckmann, der Pressesprecher, gegangen. Und ich bin nachher ins Gespräch gekommen als Nachfolger, habe eine Stunde geredet mit dem Bundesrat Villiger, und er hat doch kam auch, das könnte klappen. Und da hat mich der Bundesrat zum Pressesprecher EMD gewählt. Ist für mich damals, vor allem nach dem Daniel Eckmann, eine Nummer zu gross gewesen.
Ja.
Ich habe fast die ganze Zeit im Bundeshaus, die 19 Jahre, nicht immer, aber manchmal das Gefühl gehabt, dass ich mir ein bisschen vorkomme wie der Icarus, der so ganz hoch oben ist nach der Sonne und sich der Pflügel verbrannt hat. Das ist nicht immer, aber ab und zu habe ich wirklich das Gefühl gehabt, Martin, da hast du jetzt ein bisschen überlüpft. Aber insgesamt sind das natürlich 19 ganz spannende, tolle Jahre gewesen.
Es ist interessant, was ihr sagt, weil ich glaube, wenn man der kompetenteste und der gescheiteste Mensch ist in einem Raum, ist man im falschen Raum. Von dem her ist vielleicht das Gefühl, dass der nicht ganz genügend, gar nicht so schlecht war, oder? Da lernt man immer, immer jeden Tag etwas Neues dazu.
Ja, das mag sein. Das ist wahrscheinlich so. Und ich muss auch sagen, rückblickend ist es für mich fast unglaublich, wenn ein neuer Departementschef ins Bundesrat kommt, ins Departement kommt, wie jetzt vor 2 Monaten Martin Pfister, dort würden 3 Leute künden, nämlich der Generalsekretär, der persönliche Mitarbeiter oder die 2 persönlichen Mitarbeiter und der Pressesprecher, damit der neue Bundesrat sein engste Team kann mit Leuten besetzen kann, die er kennt und vertrauen hat.
Genau.
Und als er viel gegangen ist in die Finanzen, hat mich der Herr Ogi behalten. Und als der Herr Ogi gegangen ist, hat mich der Herr Schmid behalten. Und als er zurückgetreten ist, hat mich der Maurer behalten. Und rückblickend ist das für mich immer noch ein unglaublich.
Ihr seid Oberst von der Schweizer Armee. Was bedeutet euch die Armee?
Die Armee, also das ist eine Binsenwahrheit, aber die Armee ist wichtig und man merkt es jetzt wieder. Lange Jahre ist das so negligabel gewesen. Sogar ein Bundesrat hat mir mal gesagt, weisst, wenn ich ein EMD-Geschäft habe, Mittwochmorgen um 9 Uhr, dann muss ich pressieren, weil wenn nach 3 Minuten für sie alle auf ihren Akten ausschauen oder im Schublade etwas schauen, es interessiert die Leute einfach nicht, Sicherheitspolitik und Armee. Und jetzt leider, nach dem Überfall von Putin auf die Ukraine, jetzt ist es plötzlich wieder wichtig geworden.
Ja.
Und wir geben ja nach wie vor relativ wenig Geld, viel Geld, aber im Vergleich zu anderen wenig Geld aus. Ich bin auch in der Armee eigentlich wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich wollte ein Offizier werden, das hat mich interessiert, zu führen. Der höchste Familie war mein Vater als Hauptmann, als Feldprediger. Da wird mir ja, bekommt man den Rat geschenkt. Und nachher bin ich mit den Jahren, ich werde älter, bin auch Hauptmann geworden, Major geworden. Und habe das Gefühl, jetzt tut es. Und als ich hier ins EMD bin, hat man gefunden, ja, es wäre gut, wenn du noch eine Zentralschule machst. Und dann bin ich Oberstleutnant geworden. Und dann bin ich Oberst geworden. Ja, das ist nicht eine Wahnsinnskarriere, aber ich habe immer gute Vorgesetzte gehabt und habe es immer spannend gefunden, zu führen.
Ja.
Und als Rekrut vor allem, das war der Höhepunkt, ich war Lastwagenfahrer.
Mhm.
Und das war der absolute Traum, mit 20 Lastwagenfahrer zu werden in der Armee.
Führen, was sich so ein bisschen durchzieht, habt ihr eigentlich Sachen, die ihr habt gelernt, wie man führt in der Armee, auch können brauchen, wenn ihr habt müssen Journalisten führen?
Ja, es gibt gewisse Grundsätze, die man kann übertragen kann. Aber es ist natürlich nicht wie in der Armee, wo man einfach quasi befehlen kann. Wobei auch das ist ein Vorurteil heute. Schon zu meiner Zeit, oder das ist manches Jahr her, hat man nicht einfach nur befohlen, sondern man hat mit seinen Kameraden hat man geschaut, was ist jetzt geschieht, was machen wir jetzt.
Aber so eine Übung, da muss schon einer voran stehen und sagen, jetzt macht er es so,
da kann man nicht lange diskutieren,
wenn es brennt. Nicht basisdemokratisch.
Da muss man sagen, du gehst jetzt an die Spritzen und du gehst mit der Leiter rauf.
Genau.
Und so. Ich habe eine grosse Lehre gezogen, sehr früh beim Bieler Tagblatt. Ich habe eigentlich gemeint, jeder müsse alles können. Also jeder muss gerne Interview machen und Porträts schreiben und Reportagen und Abschluss machen und so weiter. Und mit etwa nach einem Jahr habe ich gemerkt, das funktioniert so nicht. Es gibt Leute, die sind einfach gerne an ihrem Pult und recherchieren, aber die gehen nicht gerne raus und mit Leuten reden. Und andere, die machen eben gerne Interviews, dafür nicht gerne Abschluss und so weiter. Und als ich das endlich gemerkt habe, es braucht manchmal einen Moment, als ich es gemerkt habe, habe ich nachher geschaut, jedem seine Stärke zu fördern.
Ja.
Und nicht probieren, ihn besser zu machen, weil der wird vielleicht von einer 4 zu einer 4,5, aber das ist ja immer noch nicht gut. Sondern man muss die Leute schauen, wo haben sie ihre Stärken und die muss man fördern. Und das habe ich eigentlich auch auf mich nachher bezogen. Ich habe in all meinen Berufsjahren probiert, ja, meine Sachen, die ich gut kann, die in den Vordergrund stellen und nicht zusammen.
Weißt du, es ist lustig, manchmal berühren sich so Sachen, berühren, die eigentlich auf den ersten Blick gar nichts zusammen zu tun haben. Als ich mich vorbereitet auf die Sendung, ist mir klar geworden, ihr seid 1993 im EMD gewesen, wo die Volksabstimmung war für eine Schweiz ohne Kampfflugzeug. Das ist dann durchgeführt worden. Das ist eine von den ersten Volksabstimmungen, wo ich quasi genug alt war, um mitzuentscheiden. Ich war dann Redaktorin bei der Jugendseite des Bieler Tagblatt. Das hat es nämlich dann Jugendzeiten. Und ich habe in ihrer Kolumne, und ich habe die leider nicht mehr gefunden im Archiv, stark gemacht gegen Kauf von diesen Flugzeugen. Also ihr seid dann zumal quasi auf der anderen Seite gewesen und habt ja das auch müssen irgendwie gegen aussen vertreten, den Kauf von diesen neuen Kampfflugzeugen. Ich finde das eine lustige Geschichte.
Die ist wirklich lustig, aber der hat offenbar zu wenig überzeugend geschrieben. Auf dem Bundesplatz hat es 35'000 Leute gehabt. Bundesplatz oder Bärenplatz war noch nie so voll gewesen. 35'000 Leute pro F-18. Und es ist ja relativ deutlich durchgekommen.
Ja.
Ich weiß nicht, mit 57%.
Ja, glaube ich.
Und es ist so erstaunlich rückblickend in der Zeit, wo man das Gefühl hatte, jetzt sei der Weltfrieden ausgebrochen.
Ja, also ja, es ist wirklich, oder die Mauer ist gefallen,
genau.
Hat man das Gefühl gehabt, jetzt kommt es gut.
Dass doch eine so eine deutliche Mehrheit bereit ist, Milliarden auszugeben. Und heute sind wir wieder gleich weit. Ja, es ist einfach immer die gleiche Frage. Vor allem entzündet sich die an den Flugzeugen, weil die verrückt teuer sind.
Ja.
Und die Leute sagen, ja, die Schweiz ist viel zu klein für so ein schnelles Flugzeug, das in 7 Minuten vom Bodensee Genfersee fliegt und wieder. Also da könnten wir jetzt stundenlang diskutieren. Mm. Aber das Faktum ist einfach, dass wir als Neutrale nicht mitten in Europa den Luftraum können als Vakuum freihalten.
Mit Bürozeiten?
Ja, das ist eine Zeit lang gesehen. Ja, das ist noch ein typischer Journalisten-Gag. Es ist so, wenn man zu wenig Mittel hat, muss man die gezielt einsetzen und dann kann man nicht rund um die Uhr fliegen.
Bleiben wir noch schnell bei der Armee, dann gehen wir weiter. Seid ihr eigentlich für eine Wehrpflicht für beide Geschlechter? Findet ihr, dass die Mädchen auch in der RS müssten?
Ich habe zu denen gehört, die beim Bieler Tagblatt, die immer wirklich die Frauen gefördert haben. Ich bin überzeugt, wenn ich sehe, die heutige Welt an die Wand gefahren haben, wo wir jetzt quasi sind, das sind alles Männer. Gut, es hat auch Frauen gegeben, Ministerpräsidentin in Indien, Israel und Verteidigungsministerinnen in Schweden und so, in der Schweiz sogar. Wir hatten sogar mal eine Frauenmehrheit im Bundesrat gehabt.
Jetzt überlegt ihr aber sehr lange, überlegen, ob ihr dafür seid oder dagegen.
Ja, ich habe jetzt gerade den Boden gemacht. Ich wäre dafür, dass die Frauen sich mehr engagieren. Es muss nicht zwingend in der Armee sein. Aber sie könnten vielleicht auch ein Jahr oder ein halbes Jahr sich engagieren im sozialen Bereich.
Ja. Ihr seid Mediensprecher und Redenschreiber für 4 Bundesräte. Ich habe es gesagt, für Kasper Villiger, den Adolf Ogi, den Samuel Schmid und den Ueli Maurer. Welchen hat er am liebsten gehabt?
Der anstrengendste war der Adolf Ogi. Aber nicht im negativen Sinn, sondern im positiven. Da haben wir einfach 60 Stunden in der Woche gebügelt, muss ich sagen. Er hat dann am Sonntag 2-3 Mal angerufen und die Familie, ja, wir hatten nicht viel Privatleben gehabt, aber ich habe sehr viel gelernt bei ihm. Mit dem Samuel Schmid, der ein Seeländer ist, habe ich am längsten zusammengearbeitet. Kasper Villiger habe ich nicht sehr lange gehabt, erst nach 8 Monaten hat er das Departement gewechselt. Und mit dem Ueli Maurer habe ich persönlich keine Probleme gehabt, aber politisch ist er nicht, bin ich nicht auf seiner Linie gewesen. Und darum bin ich da mit 64 in Pension gegangen. Ich muss sagen, alle 4 haben mir ihr Vertrauen geschenkt. Das ist mal das eine. Alle 4 haben mir Freiheiten gelassen. Und alle 4 haben das Beste aus mir rausgeholt. Mhm. Und für das bin ich ihnen sehr dankbar.
Ihr habt für alle 4 Reden geschrieben. Was macht eine gute Rede aus, Martin Bühler?
Der Churchill hat gesagt, eine gute Rede hat einen Anfang und einen Schluss. Und das, was dazwischen ist, muss möglichst kurz sein.
Sagen wir das mal um Fidel Castro selig.
Da geht noch 18 Stunden geredet. Also die Rede muss mal in dem Sinne authentisch sein, dass sie zu dem passt, was er haltet. Also eine Nogi-Rede ist eine andere Rede als eine Schmiederede. Sie muss angepasst sein an das Publikum. Zum Tag der Kranken, sagen wir logischerweise, hat man ein anderes Publikum als beim Basler, als in der Basler Handelskammer. Sie sollte einen guten Einstieg haben und sie sollte auch ein bisschen humorvoll sein, dass die Leute dranbleiben. Das sind all die Kriterien. Es kommt auch noch ein bisschen auf den Ort drauf an.
Ja.
Es ist ein Unterschied, ob irgendwo in der Turnhalle redet. Oder auf dem Bürkliplatz in Zürich am 1. August. Das sind alles Sachen, die man sich im Vorfeld überlegt.
Wie findet man denn den Ton? Weil es ist ja so, dass ihr eigentlich nicht überlegen müsst, wie redet mein Chef? Also was sagt der? Wie tritt der auf? Was braucht der für Wörter? Es bringt ja nichts, wenn er irgendetwas schreibt, das er so nie würde sagen. Wie findet man, wie spürt man das? Wie findet man den Ton vom Auftraggeber sozusagen?
Das ist erstens, glaube ich, eine Frage vom Vertrauen. Gerade der Rolf Ogi oder Samuel Schmid haben wir einfach gesagt, wenn wir über eine Rede geredet, schreibt mal etwas. Und dann ist das nachher mehrmals hin und her gegangen. Aber das Grundgerüst habe ich dürfen machen. Ja, ich habe es erkannt, ich habe gewusst, wo sie ihre Schwergewichte legen. Letztlich ist es nachher auch eine Frage von der Begabung. Ich bin auch da, ich bin nicht immer Redenschreiber gewesen. Sondern irgendwann im Team haben wir gefunden, du schreibst du mal die Rede von nächsten Samstag, du kannst das sicher und wir haben keine Zeit oder keine Lust. Und nachher bin ich da drin gewachsen und die Leute haben gemerkt und offenbar auch meine Chefin, dass ich das kann. Und da habe ich mit der Zeit, glaube ich, etwa 120 Bundesratsreden geschrieben.
Aber eben, man muss sich ein bisschen zurücknehmen, oder? Weil es geht ja, das ist ja nicht eure Rede, sondern es ist die Rede vom Chef.
Genau. Genau. Und darum, ich bin ja immer dabei gewesen, bin nachher immer in der 2. Reihe gerade hinter dem Chef gesessen. Im Fall, wenn er noch immer eine Frage oder ein Bedürfnis hat, haben wir häufig natürlich auf die Zunge gebissen, wenn sie entweder abgeschweift sind oder wenn sie eine Pointe versiebt haben. Bin nachher beim Aperitif, wir haben ja niemanden kennt, ein bisschen rumgelaufen und noch gehört, wie das Echo ist. Ja. Gehört, dass die Leute sagen, oh, heute war wieder langfertig oder heute war es so gut gewesen. Also von dem her ist das immer sehr eine spannende Sache gewesen.
Ich finde Reden etwas sehr Eindrückliches und es gibt ja viele historische Reden, wo man sogar Bücher hat darüber geschrieben. Mr. Gorbachev, Tear Down That Wall von Ronald Reagan oder I Have a Dream von Martin Luther King, Angela Merkel, die gesagt, wir schaffen das in der Flüchtlingskrise. Dann auch die Rede zum Beispiel von Friedrich Dürrematt für Václav Havel, wo er gesagt, die Schweiz sei ein Gefängnis. Habt ihr eine Lieblingsrede oder eine, die ihr wirklich gefunden leck, die hätte ich gerne geschrieben?
Es gibt zwei. Die eine ist die berühmte Tannli-Rede von Dolf Oggi zum 1. Januar vor dem Bandtunnel von Kandersteg.
Ja, das ist legendär, oder? Das schaut mir jetzt noch.
Die ist legendär. Wir haben aber 400 Mail bekommen und 390 waren positiv. Unglaublich. Und ja, dann einfach der Tunnel, wo man durchgeht, dann wird es wieder leicht. Und hell, ich fand das ein gutes Symbol. Und er hat gefunden, ja, aber noch ein Tannli. Und ich habe gesagt, ich kann im Winter nicht ein Tannli pflanzen. Und er hat sich durchgesetzt und die berühmte Tannli-Rede gehalten. Aber eben, sie ist gut rausgekommen. Und das Zweite war, als Samuel Schmid eine Rede gehalten hat, in Basel von der Handelskammer, wo alle die Top-Shots dort waren, von den Banken und von der Chemie. Das war die Zeit, wo die CEOs so auf die Politik herabgeschaut haben, gefunden, euch brauchen wir eigentlich nicht. Wir wissen schon, was gut kommt. Wie es gut kommt. Ich habe dort eine Rede geschrieben unter dem Titel «Die Schweiz ist nicht die Schweiz AG». Und Samuel Schmid hat die Rede Wort für Wort gehalten. Und ich bin gerade neben, oder quer hinter dem Daniel Vasella gesessen. Und am Schluss hat es höflichen Applaus gegeben. Höflichen Applaus. Und der Daniel Vasella hat nicht geklatscht. Und da hatte ich eine Riesenfreude gehabt. Das war so die kleine Rache des kleinen Martin Bühler gegenüber dem grossen Daniel Vasella, gegenüber dem Chef-Abzocker.
Und eigentlich auch wieder das, was er ganz am Anfang gesagt hat, weil er gerne die Leute ärgert. Dann zumal noch als Journalist.
Das hat er jetzt so. Ich glaube, jetzt gerade wieder eine Zeit, wo die Leute nicht ein bisschen... Ja, ich muss ein bisschen... Wenn ihr am Morgen im Restaurant sitzt, in Bio, im Odeon, und die Leute lesen das Tagblatt und sich niemand aufregt über etwas oder niemand lacht oder sagt, oh, schau da Seite 3, das musst du unbedingt lesen, dann haben wir unsere Aufgabe nicht gemacht.
Wir kommen schon zum zweiten Lied. Charles Aznavour, Les Enfants de la Guerre. Warum?
Auch hier, dieser Mann hat eine ganz tolle Stimme. Ist jetzt leider gestorben. Charles Aznavour, ich habe ihn mal persönlich erlebt. In Bern im Casino. Ist jemand, der etwas zu sagen hat. Man versteht seine Worte. Und das Lied über Kinder im Krieg hat er wahrscheinlich vor 50 Jahren geschrieben, mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg. Aber leider ist es noch heute aktuell. Ich habe 3 Kinder, 3 Enkelkinder. Und wenn ich mir vorstelle, dass die im Gazastreifen aufwachsen müssen, man kann sich das gar nicht vorstellen. Also das ist wirklich ein Lied, das einem einfährt.
Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants. Ils ont l'âge des pierres, du fer et du sang. Sur des larmes de mer, ils ont ouvert les yeux. Par des jours sans mystère et sur un monde en feu. Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants. Ils ont connu la terre à feu. Ils ont eu des chimères pour aiguiser leurs dents et pris des cimetières pour des jardins d'enfants. Ces enfants de leur âge et des jours incertains qui avaient le visage creusé par la faim ont vieilli avant l'âge et grandi sans secours, sans toucher l'héritage que doit léguer l'amour. Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants. Ils ont vu la colère et champ ont appris à se taire et à serrer les poings quand les voix mensongères leur dictaient leur destin. Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants avec leur mine fière et leurs yeux. Égorger leur printemps. Ces enfants sans enfance, sans jeunesse et sans joie, qui tremblaient sans défense de peur et de froid, qui défiaient la souffrance et taisaient leurs émois, mais vivaient l'espérance, sont comme toi et moi. Des amants de misère, de malheureux amants, aux amours singulières, aux rêves changeants, qui cherchent la lumière, mais la craignent pourtant, car les amants de la guerre sont restés des enfants.
Das ist der Klartext heute mit dem Martin Bühler. Er war nicht nur viele Jahre Chefredakteur beim Bieler Tagblatt, sondern auch Mediensprecher für 4 Bundesräte. Martin Bühler, ihr habt euren letzten Arbeitstag am 13. Mai 2011 gehabt, Freitag der 13. Und dann habt ihr mir gesagt, seid ihr aus dem Bundeshaus rausgelaufen und habt nicht mehr zurückgeschaut.
Genau so ist es gewesen. Nicht, weil ich das Gebäude verflucht hat oder die Zeit. Aber ich habe gefunden, jetzt muss ich das quasi zelebrieren, meinen letzten Arbeitstag. Und bin vis-à-vis einen Kaffee gesessen und habe rübergeschaut und gedacht, so, Martin, jetzt bist du aus. Jetzt gehörst du diesen vielen Millionen, die passioniert sind und nicht mehr arbeiten müssen. Und ich wollte am Tag darauf auf den Jakobsweg. Und dann hat meine Frau gesagt, du hast am ersten Tag nach der Passionierung könnten wir wenigstens zusammen zum Morgen essen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, du hast recht, ich gehe wie immer, es hat immer recht gehabt, ich gehe am Tag drauf und dann bin ich wirklich nachher am Sonntag mit dem Zug auf Rorschach und bin dort mit Rucksack und Pilgerstab auf den Jakobsweg.
Warum seid ihr pilgern? Hat er eine Krise gehabt?
Gar nicht. Ich hatte ein kleines Vorbild gehabt. Mein Bruder hat Jahre vorher ist mal pilgern und ich habe mich ein bisschen, erkundigt, was das so ist. Ich habe die Welt nicht kennt. Habe mich nachher aber vertieft rein und habe gemerkt, dass das sehr spannend ist. Es gibt in Europa die Jakobswege, ein ganzes Netz. Mhm. Seit tausend Jahren pilgern die Leute auf Santiago de Compostela in Spanien. Also im äußersten Tipp von Spanien. Und ich habe vor allem gefunden, nach 45 intensive Berufsjahr. Jetzt muss ich einen Break haben, wirklich zack, aufhören. Und das hat sich bewährt. Ich bin nachher in 14 Tagen durch die ganze Schweiz gelaufen bis Genf. Und nachher im Herbst drauf von Genf bis zu den Pyrenäen. Nachher hatte ich Krebserkrankung gehabt, nachher das Jahr drauf. Von den Pyrenäen bis Santiago de Compostela. Und mittlerweile habe ich 7.500 Kilometer gemacht. Schritt für Schritt für Schritt auf den Jakobsweg.
Erzähl mal, wie ist das, wenn man Santiago de Compostela vor dieser Kathedrale steht?
Das ist sehr berührend. Ich habe nachher auch, bin von Lausanne auf Rom gelaufen, 6 Wochen, 1100 Kilometer, und bin nachher vor dem Petersdom gestanden, allein, mitten in Tausenden von Touristen. Das ist ja lustig, die reden auch von Rom-Pilger, sie fahren mit dem Marti Car auf Rom und laufen nachher die letzten 200 Meter vom Platz. Bref, ich bin zu Fuß gelaufen. Es ist sehr berührend, aber man ist ja nicht am Ziel. Der Pilger ist nie am Ziel. Man hat einfach eine Etappe hinter sich und freut sich einerseits wieder auf das Heimgehen und auf das eigene Bett und auf die eigene Dusche. Aber man weiss genau, irgendwann ist nimmt man den Stock wieder in die Hand und geht.
Jetzt, wenn man tagelang allein läuft, und da trifft man sicher Leute und kommt vielleicht auch mal ins Gespräch, aber man ist eigentlich mit sich selber unterwegs auf diesem Pilgerweg. Ja, was macht das so? Also ich stelle mir das, das macht einfach schon ein bisschen Angst, weil da kommt eigentlich alles rauf, was man je hat können verdrängen, hat man keine Chance mehr, oder?
Es gibt tatsächlich Leute, die sagen, das könnte ich nicht.
Ja. Und zwar nicht wegen der körperlichen Anstrengung?
Ja, das kommt noch dazu. Man muss fit sein, wenn man jeden Tag 30 Kilometer läuft. Und es geht auch noch rauf und ab. Nicht nur geradeaus. Und die Sonne brennt oder es regnet oder so. Es gibt viele Leute, die können nicht mit sich allein sein. Und ich kann das zum Glück. Ich mache das sehr gerne. Und auch wenn manchmal laufe ich mit einem anderen Pilger, manchmal einen Tag oder zwei. Aber dann bin ich wieder froh, wenn ich meinen Rhythmus laufen kann. Aber der Sinn ist natürlich eben so, dass man Zeit hat, in Ruhe nachzudenken. Und das hat man ja, wenn man arbeitet und Kinder klein sind und auch das ganze Hamsterrad vom Alltag, hat man das nicht. Und auch wenn man nur eine Woche gegen Pilgern, kommt man nicht in den Flow rein. Und ich bin sowieso in einem Alter, wo man sich, ja, überlegt, was habe ich mit den Jahren gemacht, wo mir sie geschenkt waren. Und beim Pilgern habe ich wirklich in diesen 7 Monaten, bin ich jetzt wahrscheinlich um Jakobsweg zusammengezählt, habe ich Zeit gehabt, mir zu überlegen, was ich gemacht habe, was ich gut gemacht habe, was ich falsch gemacht habe, alle Fehler, die ich gemacht habe, das habe ich reflektieren können. Viele Fehler gemacht, ein paar Sachen sind mir gelungen. Aber unter dem Strich, am Schluss, habe ich immer gesagt, ändern kann ich es gleich nicht mehr. Mm. Was gesehen ist, ist gesehen. Das ist vorbei, jetzt schauen wir vor und machen mit den letzten Jahren, die noch sind, das Beste. Und das bringt einem irgendwie, das gibt einem eine gewisse Versöhnung mit sich selber, eine gewisse Ruhe, einen gewissen inneren Frieden und eine gewisse Gelassenheit. Die dauert nicht an. Wenn ich also mit dem TÜV auf der Autostrasse bin, da bist du da, und einer fährt 65, wo man 100 könnte, der ist meine Gelassenheit an einem kleinen Ort. Aber insgesamt hat man wirklich kommen zu einer grossen Gelassenheit.
Welches war der schönste Weg, den ihr je gegangen
seid? Es gibt keinen schönsten. Es ist jeder eigene und wunderschöne. Ich bin von Bratislava über Wien, der Donau entlang, bis Innsbruck, bis Einsiedeln. Ich bin von eben Lausanne auf Rom über die Alpen gelaufen, über die Po-Ebene, durch ganz Spanien durch, jetzt zweimal durch Süddeutschland, durch das Elsass, durch die Schweiz sowieso. Ich sage immer, durch die Schweiz ist, wie man in einem Erstklasse-Hotel läuft, mit all diesen Seen und so. Also es ist jeder Weg wunderschön und jeder Kilometer brennt sich einem ein. Das ist unglaublich. Weil das ist ein menschengerechtes Tempo.
Ja, da
das ist
Seele
nicht
die
3 Stunden von A nach B fliegen, weil zählt man ja nicht nachher, sondern man läuft Schritt für Schritt für Schritt. Und ich könnte noch heute praktisch bei jedem Kilometer sagen, wo ich durch bin und wie es war.
Und ist das auch eine Frage von Spiritualität? Also seid ihr auch vielleicht spiritueller geworden dank dem Pilgern?
Ja, natürlich. Man merkt, wenn man da jetzt ganz allein durch ganz Frankreich läuft, oder zirkt, wie man auf Berndeutsch sagt, dann merkt man schon, wie klein man ist, wenn die Landschaft so gross ist. Und ich habe ironischerweise auf dem Pilgerweg meinen Glauben verloren. Ich weiß nicht, ob ich da noch 2, 3 Sätze dazu sagen
kann. Unbedingt.
Ich bin eben als Pfarrersohn, aber das heisst ja nichts Spezielles. Ich bin gläubig gewesen, wie man im Kanton Bern gläubig ist. Und habe betet regelmässig und Vater unser, der du bist, dein Wille geschehe auf Erden und so weiter. Und mit den Jahren bin ich immer mehr Agnostiker geworden, also ein bisschen Zweifler. Und nachher, als ich pilgere bei der Österreich, bin ich jetzt KZ Mauthausen. Das liegt ganz nah am Jakobsweg, wo ich gefunden habe, da zweige ich jetzt ab und gehe das KZ anschauen, wo heute das Museum ist. Und bin am 13. September 2016 am Morgen um 10:30 in der Gaskammer gestanden. Und ich frage alle Leute, die sagen, ja, natürlich gibt es einen Gott und du musst doch glauben. So sage ich immer, bist du schon mal in einer Gaskammer gewesen? Und dort habe ich ganz laut, ich war allein, ganz laut gefragt, wo bist du gewesen denn, wo man da dein Wille geschehe, auf Erden? Wo bist du denn gewesen, wo man da Tausende von Frauen und Kindern und Männern vergaset hat? Und die Antwort war wie immer gewesen, in diesen 75 Jahre Stille. Er hat sich mir einfach nicht gezeigt. Einmal mehr habe ich ganz laut gesagt, voilà, die gibt es nicht. Und seitdem bin ich Atheist. Ich respektiere alle, die an Gott glauben und Halt finden im Glauben. Aber ich persönlich bin zur Überzeugung gekommen, es gibt keinen Gott.
Martin Bühler, merci vielmals für das schöne, offene, vertrauensvolle Gespräch, das ich mit euch können führen konnte. Es gibt noch ein drittes Lied, «Mensch» vom Herbert Grönemeyer. Warum «Mensch» vom Herbert Grönemeyer?
Oder Herbert Grönemeyer hat etwas zu sagen, wie der Aznavour. Seine Texte finde ich sehr berührend. Er ist beispielsweise der vor 20 Jahren in einer Woche den Bruder und die Frau verloren. Er konnte ein Jahr lang nicht auftreten oder nicht wollen auftreten. Also das ist ein Mann, der, wenn er etwas singt und Text hat, der weiss, von was er redet. Und darum höre gut zu, das Lied «Mensch» ist sehr berührend und sehr wahr.
Momentan ist richtig, momentan ist gut. Nichts ist wirklich wichtig, nach der Ebbe kommt die Flut. Am Strand des Lebens, ohne Grund, ohne Verstand, ist nichts vergebens, ich baue die Träume auf den Sand. Und es ist okay, alles auf dem Weg. Und es ist Sonnenzeit, unbeschwert und frei. Und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt, weil er schwankt und stellt, weil er wärmt, wenn er erzählt, und weil er lacht, weil er lebt, du fehlst. Das Firmament hat geöffnet, wolkenlos und ozeanblau. Telefon, Gas, Elektrik, unbezahlt, und das geht auch. Teil mit mir deinen Frieden, wenn auch nur geborgt. Ich will nicht deine Liebe, ich will nur dein Wort. Und es ist okay, alles auf dem Weg. Und es ist Sonnenzeit, ungetrübt und leicht. Und der Mensch heißt Mensch, weil er irrt und weil er kämpft. Vergibt, und weil er lacht und weil er lebt, du fehlst. Oh, weil er lacht, weil er lebt, du fehlst. Gleichmäßig weh, es ist Sonnenzeit.
Klartext, der Aschur-Talk. Jederzeit zum Nachhören auf aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen.